Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, wir kommen heute zum 11. Teil unserer Predigtreihe über die biblische Heilsgeschichte zu Kapitel 12, 1. Mose. 1. Mose 12 und lesen dazu heute nur die ersten drei Verse. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und will dich segnen und will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den will ich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, wir sehen das Thema: die Juden, das Volk zwischen göttlicher Berufung und menschlicher Verachtung. Eigentlich beginnt unser heutiger Abschnitt von der Berufung Abrahams ja ganz unspektakulär. Aber er enthält hochexplosiven Sprengstoff, der die Welt bis heute in Atem hält. Tatsächlich handelt es sich hier um das bis heute religiös wie politisch vielleicht spannungsgeladenste und konfliktträchtigste Ereignis der Welt- und Menschheitsgeschichte. Dabei geht es doch nur um die Berufung eines einzelnen Mannes. Da ist ein Mann aus Ur in Chaldäa, und zu dem spricht der lebendige Gott. Interessant, das ist das erste ausdrückliche Reden Gottes zu einem Menschen seit Noah. Seit der Flut dürften rund 1000 Jahre vergangen sein. Die Jahresangaben in unserer Bibel in Kapitel 11 ab Vers 10, die übersetzt sie nach dem masoretischen Text, dürften deutlich zu kurz sein. Nach ihnen kommt man, wenn er das zu Hause mal zusammenzählt, auf etwa 390 Jahre von der Flut bis Abraham. In diesem relativ kurzen Zeitraum dürften die Ereignisse und die dafür notwendige Verbreitung der Menschen sowie die menschliche Frühgeschichte überhaupt schwer unterzubringen sein. Der samaritische Pentateuch kommt für diesen Zeitraum auf 1040 und die Septuaginta auf 1170 Jahre. Ich habe es schon mal erwähnt, bei der Geburt des genannten Sohnes haben die in der Regel beim Vater an 50 oder sogar meistens um 100 Jahre höheres Lebensalter angegeben. Wenn wir Abraham und rund 2000 datieren, vielleicht ein bisschen davor, dann merken wir, wir wären nach dem masoretischen Text bei 2400 vor Christus. Da dürfte kaum passen. Also, und ich habe es ja schon erwähnt an anderer Stelle, ich halte den samaritischen Pentateuch und die Septuaginta, wo die miteinander vom masoretischen Text abweichen, für deutlich zuverlässiger. Nach rund 1000 Jahren also spricht Gott das erste Mal wieder ganz persönlich einen Menschen an. Allein diese Tatsache könnte schon ein Hinweis sein, dass da jetzt wahrlich Weltbewegendes geschieht, wenn nach 1000 Jahren Gott sich wieder persönlich direkt an einen Menschen wendet. Er beruft diesen Mann, Abraham, zum Leben im Vertrauen auf ihn, den lebendigen und allmächtigen Gott. Denn um nichts anderes geht es ja bei der Berufung. Es ist eine Zumutung. Geh aus deines Vaters Haus, lass alles hinter dir, dein ganzes bisheriges Leben, und geh ins völlige Ungewisse. Einzig und allein im Vertrauen auf das Wort des Herrn. Nun liegt die Sprengkraft dieses Ereignisses nicht so sehr in diesem einen Mann. Sie liegt vielmehr in der Verheißung, die Gott ihm gibt. Denn Gott beruft ja nicht nur einen Mann, er beruft den Stammvater eines Volkes, dass er sich aus dessen Nachkommen erwählt. Und er weist diesem Volk dann einen Ort zu, am absoluten Hotspot der damaligen Welt, dem schmalen Streifen zwischen Mittelmeer und Jordantal. Wir sehen es hier auf dem Bild, eine geologische, geografische Engstelle des Mittelmeers und nur ein paar zig Kilometer weiter das Jordantal, der Jordangraben, und im Norden die Weltmacht, damalige Nordmacht der Assyrer und Babylonier und im Süden das Weltreich der Ägypter. Wie ein Weizenkorn eingekeilt zwischen zwei mächtige Mahlsteine. Und jedes Mal, wenn die beiden miteinander Krach haben, dann fahren die natürlich nicht übers Mittelmeer und die gehen auch nicht durch die Wüste Arabiens, sondern die gehen logischerweise den kürzesten und direkten Weg. Und der führt sie, egal ob sie von Norden nach Süden oder umgekehrt von Süden nach Norden gehen, immer wohin und wodurch? Immer durch dieses kleine Fleckchen Erde, in dem Gott sein Volk angesiedelt hat. Und jedes Mal bekommt das Volk Gottes unvermeidlich eine mit auf die Mütze, wenn es Gott nicht bewahrt. Das ist der Knackpunkt. So setzt Gott sein Volk an eine Stelle, an der es nur mit ihm überleben kann, aber ohne ihn und ohne seinen Schutz unweigerlich untergehen muss. Wir sehen hier, worum es bei der Berufung des Volkes Israel wirklich geht. Nicht um das berufene Volk, sondern um die Demonstration der Macht und Treue Gottes. Die mächtigsten Reiche der Erde beißen sich an seinem Volk die Zähne aus, wenn er schützend seine Hand darüber hält. Und so erlebt es das Volk Israel seit 70 Jahren ja wieder. Was wurde militärisch von den arabisch-islamischen Staaten in 70 Jahren aufgefahren, um dieses Volk wieder in die Wüste zu treiben? Aber Gott hat schützend und bewahrend seine Hand darüber gehalten. Sie beißen sich die Zähne aus. Aber so wie er seine schützende Hand abzieht, ist es um sie geschehen. Und diesen Wechsel erleben die Israeliten rund 1500 Jahre fortlaufend von der Landnahme unter Josua bis zur Eroberung und Zerstörung Jerusalem 70 nach Christus durch die Römer. Wir kommen damit zum großen Irrtum des Antisemitismus, denn ein Stück weit geht es natürlich um diese Frage heute in dieser wichtigen und auch sensiblen Thematik. Der Antisemitismus sitzt dem Irrtum auf, es ginge bei der Berufung der Juden um die Juden. Größer könnte der Irrtum kaum sein. Das macht schon das Alte Testament selbst, das heilige Buch des Volkes Israels der Juden, unmissverständlich klar. Etwa in 5. Mose 7, Vers 7, da lässt Gott seinem Volk sagen, nicht deshalb, weil ihr zahlreicher, im Sinne von bedeutender, beeindruckender, wie auch immer wert als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt. Denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hat. Der Grund der Berufung Israels liegt nicht in der Größe und Bedeutung des jüdischen Volkes, sondern einzig und allein in der Liebe und Treue Gottes. Genauso wiederholt es Gott im Blick auf das verheißene Land, Kapitel, zwei Kapitel später, 5. Mose 9, 6 folgender. So sollst du nun erkennen, dass der Herr dein Gott dir dieses gute Land, Israel steht jetzt am Ende der 40-jährigen Wüstenwanderung, unmittelbar vor der Landnahme, so sollst du erkennen, dass Gott dir dieses gute Land nicht um deiner Gerechtigkeit gibt. Er sagt ihnen kurz vorher noch, bevor er sie endlich reinlässt, bildet euch da nichts auf euch selber ein. Garantiert nicht, weil ihr es verdient hättet, nicht um deiner Gerechtigkeit, damit du es in Besitz nimmst, denn du bist ein halsstarriges Volk. Denke doch daran und vergiss es nicht, wie du den Herrn deinen Gott in der Wüste erzürnt hast. Von dem Tag an, als du aus dem Land Ägypten ausgezogen bist, bis zu eurer Ankunft an diesem Ort, seid ihr widerspenstig gewesen gegen den Herrn. Also Gott ließ seinem Volk ganz deutlich, mit größtem Nachdruck, die Neviten. Und dann noch härter der nächste Vers 8. Und am Horeb, nämlich am goldenen Kalb, erzündet ihr den Herrn und der Herr ergrimmte über euch, dass er euch vertilgen wollte. Schon vor 3.500 Jahren hätte Gott mit diesem halsstarrigen Haufen ein Ende gemacht, wenn Mose nicht für sein Volk um Erbarmen gefleht hätte. Wobei es hier gar nicht um die Frage geht, ob geistlich und heilsgeschichtlich eine Verwerfung des erwählten Volkes überhaupt denkbar gewesen wäre. Um die Frage geht's nicht. Es geht vielmehr um die Betonung der Tatsache, dass der lebendige Gott von diesem Haufen damals vor 3.500 Jahren schon die Nase gestrichen voll hatte. Aber trotzdem hat er ihm die Treue gehalten. Und trotzdem hält er ihm die Treue bis zum heutigen Tag. Zu einer Verherrlichung des jüdischen Volks gab es damals wie heute nicht den geringsten Grund. Es geht um die Verherrlichung Gottes. Bei der Berufung des Volkes Israel geht es nicht, wie Antisemiten und vielleicht auch Zionisten fälschlich meinen, die Juden groß und wichtig zu machen. Nein, es geht darum, die Liebe und die Treue Gottes zu veranschaulichen. Gott will an, exemplarisch wählt sich Gott ein Volk aus der Menge der Völker. Er will an diesem einen Volk dem Rest der Welt veranschaulichen, so geht's einem Volk, das mir die Treue hält, das mit mir lebt, das auf mein Wort hört. Es wird unvorstellbar gesegnet sein. Beim Hinsehen auf Israel soll den Völkern der Welt das Wasser im Mund zusammenlaufen. Sie sollen sagen, diesen Gott müssen wir auch kennenlernen. Dieser Gott muss auch unser Gott werden. Die sollen alles stehen und liegen lassen und nach Jerusalem laufen oder unterwegs einen Juden schnappen, um den lebendigen Gott kennenzulernen. Genauso wie wir es als Lesung gehört haben, Zacharia 8, 23. Zu dieser Zeit, nämlich dann, wenn sich Gottes Berufung mit Israel vollendet, wenn das passiert, wozu Gott sein Volk wirklich berufen hat, zu dieser Zeit werden 10 Männer aus allerlei Sprachen der Heidenvölker einen jüdischen Mann beim Rockzipfel festhalten und zu ihm sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir hören, dass Gott mit euch ist. Dazu wird es aber erst im tausendjährigen Reich kommen, denn bis dahin haben die Juden die Sache gründlich vergeigt. Die Geschichte von der Berufung der Juden ist eine Geschichte, die zeigt, wie Gott an seinem Volk festhält, obwohl es ihm so gewaltig auf den Senkel geht, wie man sich das überhaupt nur vorstellen kann. Das fängt damit Abraham schon an. Auch Abraham als Vater des Glaubens war nicht immer nur ununterbrochen der große Glaubensheld. Werden wir in den späteren Predigten noch sehen. Und dann verkauften 11 Söhne des Jakob den 12., nämlich Josef, nach Ägypten in die Sklaverei. Ganz gewiss keine Heldentat. Und nachdem sie aus Ägypten zurückkamen, eine Meuterei gegen Gott nach der anderen. Angefangen vom goldenen Kalb in der Wüste bis zu den Götzenheiligtümern im verheißenen Land, Dan und so weiter. Die ganze Zeit der Richter und Könige hindurch jagt eine Gottlosigkeit die nächste. Bis der allmächtige Gott vor Zorn so kocht, dass er den 10 Nordstämmen Israels vollständig den Gar ausmacht. Durch die Assyrer lässt er sie verschleppen, sie verschwinden unter den Heiden von der Bildfläche. Und seither wird viel spekuliert, wo sie denn geblieben sind, die 10 verlorenen Stämme Israels. Da und dort gibt's Hinweise auf sie, Äthiopien, anderen Orten. Letztlich aber weiß es außer dem allmächtigen Gott wohl wirklich noch niemand so richtig, aber er weiß es. Und er wird sie wieder zusammenrufen, auch die 10 verlorenen Stämme seines Volkes am Ende der Tage. Wie groß Gottes Treue zu seinem treulosen Volk ist, veranschaulicht doch besonders eindrücklich und ich vermute besonders schmerzhaft am Leben eines Propheten, weiß es eigentlich einer. Ein Prophet, unsere Jugend heute würden sagen, der hatte total die A-Karte gezogen. Im Prinzip waren es 2, der Jeremia gehörte auf seine Weise auch dazu. Aber einer, gerade hier im Blick, wo es um die Treue Gottes geht. Sein ganzes Leben, Hosea. Hosea muss eine Prostituierte heiraten. Was eigentlich, als sie ihm 3 Söhne geboren hatte, verlässt sie ihn und geht wieder zurück in die Hurerei. Und jetzt schickt Gott seinen Propheten los mit dem Auftrag, nimm 15 Silberschäkel und eine Portion Gerste und er muss sie von ihrem Zuhälter wieder freikaufen und wieder mit nach Hause nehmen als seine Frau. So veranschaulicht Gott durch das Leben des Hosea eine Botschaft an sein Volk, und die ist dann im Prophetenbuch Hosea auch explizit formuliert. So eine treulose Hure bist du, Israel. Ein Weib, das seinem Mann nichts als Schande bereitet. Und trotzdem halte ich an dir fest. Egal wie oft du die Treue brichst, egal wie du mir auf die Nerven gehst, meine Liebe und meine Treue zu dir bleiben unverbrüchlich. Liebe Geschwister, deshalb kann ein Christ niemals ein Antisemit sein. Denn wie sollte ein Christ ein Volk verachten oder gar hassen, dem der Herr solche Liebe und Treue geschworen hat? Das bedeutet nicht, dass wir die Dinge um Israel schönreden müssten. Das tut Gott ja auch nicht. Auch das Neue Testament berichtet zum Teil dermaßen kritisch über die Juden, dass immer wieder der Vorwurf erhoben wird, das Neue Testament sei ein antisemitisches Buch und man müsste es dringend von diesen antisemitischen Passagen reinigen. Wer so redet, zeigt nur seine ideologische Borniertheit. Warum? So gesehen wäre das Alte Testament, das heilige Buch der Juden, mindestens, wenn nicht noch viel mehr, antisemitisch. Denn Gott redet auch im Alten Testament über sein Volk genauso kritisch, wenn nicht noch kritischer wie im Neuen. Also Gott selbst beschönigt an seinem Volk nichts. Wir müssen das auch nicht tun. Aber wir dürfen auch nicht das Gegenteil tun und Israel schlechter machen, als es ist. Oder etwa meinen, Gott habe seine Treue zu seinem Volk nun doch beendet und die neutestamentliche Gemeinde sei an die Stelle des auserwählten Volkes Gottes getreten. Das behauptet die sogenannte Ersatztheologie. Sie lehrt, Gott habe mit seinem Volk endgültig Schluss gemacht und die Juden hätten nur noch insoweit Anteil am Volk Gottes, als sie persönlich zu Jesus gehören. Ich sage immer wieder, ich habe noch nie verstanden, verstehe es bis heute nicht, dass ein Christ, der die Bibel ernst nimmt, auf diese Idee kommen kann. Gewiss führt auch für die Juden der Weg zum Heil nicht an Jesus vorbei. Wir müssen hier unterscheiden zwischen dem Äußeren und dem Geistlichen, dem Berufenen und dem erwählten Volk Gottes. Sagt Gott ja auch im Neuen Testament, es ist auch wichtig, es im Blick aufs Alte Testament, aufs Volk der Juden zu sehen. Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Eine traurige, dramatische Tatsache, die auch fürs erwählte und berufene Volk gilt. Viele sind berufen, wenige erwählt. Diesen Unterschied macht Gottes Wort sehr exakt, wer es zu Hause nochmal nachlesen will, Römer 2, 28 und Römer 9, 6 bis 8. Unterscheidet ganz genau zwischen den leiblichen Nachkommen Abrahams und seinen geistlichen. Unterschied, ob einer leiblich und auch durch die äußere Beschneidung zum Volk Gottes gehört oder durch das Vertrauen auf den lebendigen Gott geistlich. Ob er nur äußerlich beschnitten ist oder ob er ein beschnittenes Herz hat. Diese Unterscheidung hebt die Tatsache nicht auf, dass Gottes Treue zu den Nachkommen Abrahams bestehen bleibt, dass er mit dem Volk als Ganzes seinen Weg weitergeht. Auch solange sie nicht an Jesus glauben, bleiben sie sein Volk. Sie werden nicht errettet, aber sie bleiben sein Volk. Und wie sehr Gott mit seinem Volk weiter handelt und ihm treu geblieben ist, erleben wir ja seit mehr als 70 Jahren ganz konkret. Und wir dürfen in höchstem Maße gespannt sein, was diesbezüglich vermutlich schon in naher Zukunft weiter geschehen wird. Es gibt verschiedene Gründe und Indizien, dass 2017, 2018 einige höchst bedeutende Ereignisse im Blick auf Israel eintreten oder zumindest vorbereitet werden dürften. Und diese Ereignisse könnten das ganze Weltgefüge in Richtung endzeitlicher Entwicklung gewaltig erschüttern und diese zügig herbeiführen. Gottes Weg mit seinem auserwählten Volk, den Juden, geht weiter, bis zur Erfüllung im tausendjährigen Reich. Wenn es nicht so wäre, dann wäre Gott nicht der Gott der Treue. Da sagt uns Gott selber in seinem Wort, Römer 11, 28 folgender, in genau der Unterscheidung, von der wir geredet haben, Da lesen wir, hinsichtlich des Evangeliums sind sie, nämlich die Juden, zwar Feinde um euretwillen. Hinsicht des Evangeliums sind sie Feinde. Hinsichtlich der Erwählung aber Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Sie sagen immer wieder, allein dieser eine Satz, wenn man den ganzen Rest der Bibel ausblenden würde, dann wäre schon klar, dass Gott den Bund mit seinem Volk bis zum heutigen Tag niemals beendet haben kann. Denn Römer 11 ist nach Kreuz und Auferstehung Jesu, nach Pfingsten und so weiter geschrieben. Und Gott sagt ganz exakt im Blick auf die Erwählung Abrahams, Isaaks und Jakobs und der Nachkommen, Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Unmöglich. Das Evangelium von Jesus Christus haben sie nicht angenommen. Im Gegenteil, sie mussten sogar Feinde des Evangeliums sein, damit dieses zuerst zu den Heiden kommen kann. Aber um der Väter willen, um der Treue, die Gott Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, bleiben sie Geliebte und Auserwählte. Dieses Ringen um die rechte Einordnung des auserwählten Volkes Israel in die heutigen Zeitläufe hinein, das bewegt mich seit anderthalb Jahren sehr vielfältig. Und ich gehe schon lange mit den Gedanken um, und als ich gesehen habe, biblische Heilsgeschichte, da kommen wir 1. Mose 12 dann sowieso drauf, war es klar, dass ich diese Gelegenheit nutzen werde, dieses wichtige und schwierige Thema in diesem Zusammenhang anzusprechen. Und auch heute gesellschaftspolitisch brandaktuelle Thema. Denn ich sehe, dass gerade unter den aufmerksamen Menschen, welche die Ereignisse und Fehlentwicklungen unserer Zeit sehr genau wahrnehmen, antisemitische und judenfeindliche Tendenzen verbreitet sind. Das macht mich traurig. Aber bevor wir urteilen und verurteilen, müssen wir versuchen zu verstehen. Woher kommen diese judenfeindlichen Tendenzen? Man muss sagen, die sind schon sehr alt. Und sie waren immer wieder auch in christlichen und bibeltreuen Kreisen verbreitet. Sie gehören wohl zum Gericht, ein Gedanke, der mir in der Vorbereitung durch den Kopf ging, sie gehören wohl zum Gericht wie auch zur Bewahrung Gottes im Blick auf sein Volk dazu. Er hält es in einer Spannung zwischen eigenem Fehlverhalten und Ablehnung der Völker. Und so hindert er sein Volk daran, sich mit den anderen Völkern zu vermischen und in ihnen auf und unter zu gehen. Menschlich und politisch betrachtet ist da oft schwer zu sagen, was ist Ursache und was ist Wirkung. Geistlich wissen wir es, es gehört in jedem Fall zum Gericht Gottes, unter dem die Juden seit der Ablehnung ihres Messias stehen. Und sie werden unter diesem Gericht bleiben, bis sie den wiederkommenden Herrn als ihren Messias erkennen und anerkennen. Auch das ist ja so spannungsvoll, gerade in diesen Tagen, seit 1948, wo wir es ganz deutlich sehen. Sie stehen noch unter dem Gericht, während Gott sichtbar längst an ihrer Wiederherstellung und Vollendung arbeitet. Das ist deshalb so ein schwieriges Thema, weil es so viele Spannungen, auch so viele scheinbare Widersprüche enthält. In diesem Spannungsverhältnis, in diesem Gericht Gottes über sein Volk geschieht sicher sehr viel jüdisches Fehlverhalten, was die Liebe der Völker zu den Juden gewiss nicht erhöht haben dürfte. Vor Jahren habe ich in Neuwied einen biografischen Vortrag gehalten über Friedrich Wilhelm Raiffeisen, den Gründer der Raiffeisen-Genossenschaften, übrigens ein ganz gläubiger, überzeugter Christ. Der lebte und wirkte ja im Westerwald und in Neuwied, und Raiffeisen hatte deutlich judenfeindliche Züge, wie viele bibeltreue Christen seiner Zeit auch. Und diese judenfeindlichen Züge hatten ihre schlechten Gründe. Denn Raiffeisen hatte von Kind auf erlebt, wie jüdische Geldverleiher und Viehhändler die armen Bauern im Westerwald systematisch mit Wucherzinsen und krankem Vieh, das sie den Bauern in die Ställe stellten, ruiniert haben. seine Biografie sehr genau nachzulesen. Raiffeisen muss ein super schlauer Kopf gewesen sein. Der konnte als kleiner Bub schon rechnen und lesen, während die meisten Bauern Analphabeten waren. Das wird sehr genau geschildert und die haben dann eben Kreditverträge mit den Juden, die Geldverleiher und Viehhändler in einem üblicherweise waren, geschlossen. Und wenn dann der Jude kam, der Geldverleiher, um die Zinsen zu kassieren, dann holten manche Bauern schlauerweise den kleinen Raiffeisen, der war vielleicht 8, 9 Jahre damals, und der hat dann die Zinsverträge gelesen und hat dem Juden gesagt, du verlangst ja viel mehr, als da im Vertrag steht. Und hat manches Mal eine gewaltige Ohrfeige gekriegt, weil denen das nicht gefallen hat. Und er musste miterleben, wie diese jüdischen Geldverleiher und Viehhändler die von ihnen zugrunde gerichteten Familien ohne Erbarmen und sei es mitten im Winter von Haus und Hof getrieben haben. Der Westerwald ohnehin, ein ärmliches Erdgebiet, mal so zu sagen. Und ja, da ist in Raiffeisen von klein auf ein gewisser Groll, eine gewisse Judenfeindlichkeit entstanden. Und ähnliche Berichte gibt es eben Land auf Land ab. Martin Hohmann, wir sehen wirklich, vielleicht könnt ihr es lesen, Vertreibung der Juden von Haus und Hof, zeitgenössische Darstellung. Also das hat die Menschen damals umgetrieben, vor 150 Jahren. Diese jüdische Erbarmungslosigkeit mit den Menschen, mit den Armen. Und man muss sich's dann vorstellen, wenn dann der superreiche Jude in der Prachtkutsche im dicken, sündhaft teuren Pelzmantel dasteht und die Familie mit dem, was sie tragen kann, halbnackt und bloß durch die Winterlandschaft von dannen zieht. Da kocht die Volksseele, so wie sie heute an manchen Stellen wieder kocht. Ja. Es gibt weitere Punkte, mehr als genug. Ich will nur ein paar streifen, damit wir auch die Anlässe für Judenfeindlichkeit verstehen. Die kommt nicht einfach aus dem Nichts, das wäre falsch. Martin Hohmann hatte in seinem Vortrag, der ihn seine politische Karriere gekostet hat, auf die hohe Beteiligung von Juden an den Gräuel der russischen Oktoberrevolution hingewiesen. Das ist einfach geschichtlich nachgewiesen, dass ein ganz hoher Prozentsatz der Leute um Lenin Juden waren, die für furchtbare Gräueltaten verantwortlich waren. Jüdische Finanzoligarchen durften enorm viel Mitverantwortung tragen an Kriegen, unsäglichem Leid und unzähligem Chaos im gesamten 20. und heutigen 21. Jahrhundert. Sie durften aufgrund ihrer gigantischen Finanzkraft, ihres dadurch gegebenen immensen Einflusses auf die Wirtschaft sowie ihren intensiven Verflechtungen mit Politik und Wirtschaft, beides, Wirtschaft und Politik, weitgehend im Sack haben. Man braucht nur ein paar Namen zu nennen, Rothschild-Familie, George Soros, Larry Fink von BlackRock, die Banken Goldman Sachs, JP Morgan, alles jüdische Namen. Alles jüdische Großclans und Institute der jüdischen Finanzoligarchie, der weltweiten jüdischen Finanzelite. Und man könnte vermutlich nicht nur Seiten, sondern ganze Bücher füllen mit Namen von Personen, von Banken, von Hedgefonds, von Firmenbeteiligungen und Verflechtungen mit der Politik aus den Kreisen der jüdischen Hochfinanz. Um zu veranschaulichen, wovon ich rede, muss ich da ein paar Detailinformationen einflechten. Da wird nicht jeder genau sich vorstellen können, um was es hier geht. Nehmen wir als erstes die FED, die sogenannte amerikanische Notenbank. Wissen vermutlich die allerwenigsten. Das ist keineswegs eine Staatsbank. Denkt ja Otto nur, habe ich bis vor ein paar Jahren auch gedacht. FED, amerikanische Notenbank, Staatsbank. Logischerweise, da druckt der amerikanische Staat sein Geld. Weit gefehlt. Die FED, das vermutlich mächtigste Finanzinstitut der Welt, druckt sein Geld selber. Das ist ein privates Bankenkartell und meines Wissens vorwiegend, wenn nicht ausschließlich, aus jüdischen Banken. Mit seiner Unterschrift unter den Federal Reserve Act hat der damalige Präsident Woodrow Wilson 1913 eines der wesentlichen Hoheitsrechte eines jeden Staates, nämlich die Lizenz, Geld zu drucken, an dieses private Bankenkartell verschenkt, schlicht und ergreifend verschenkt. Die Vereinigten Staaten leihen sich seit 1913 ihr Geld von einem privaten Bankenkartell und zahlen diesem Bankenkartell dafür Zinsen, anstatt das Geld selber zu drucken und keine Zinsen zu zahlen. Man muss sich diesen Wahnsinn vorstellen. So hat Wilson die gesamten USA und das amerikanische Volk unter die Schuldknechtschaft der FED verraten. Und soweit ich informiert bin, war einer vielleicht sogar der schlichtweg Grund für Kennedy, John F. Kennedy, der wollte die USA da rausholen, der hat eigenes Staatsgeld gedruckt. Kurze Zeit später war er tot. Und die Geschichte ist meines Wissens voll von Leichen, die auf der Strecke geblieben sind im Bemühen, aus dieser Abhängigkeit der FED das amerikanische Volk herauszuführen. Und es zeigt aber auch, das sind Kartelle, das sind Menschen, das sind Machtblöcke. Die haben vor Menschenleben keinen Respekt. Die verteidigen mit allen Mitteln, und ihre Mittel sind groß, ihre Interessen. Und diese Finanzelite beherrscht durch ihre Billionen, wir reden nicht von Milliarden. Milliarden sind für uns Otto Normalverbraucher schon nicht mehr vorstellbare Beträge. Aber wir reden nicht von Milliarden, wir reden von Billionen. Eine Billion hat 1.000 Milliarden. Diese Finanzelite beherrscht durch ihre Billionen große Teile der Wirtschaft und der Politik. Der Bundeshaushalt 2016 betrug knapp 317 Milliarden. Allein Larry Fink, der Chef des BlackRock Investmentfonds, verfügt über ein Investitionskapital in Höhe von 5 Billionen. Das ist das 15-fache des Jahreshaushalts der Bundesrepublik Deutschland. Könnt ihr euch vorstellen? Und das in der Verfügungsgewalt eines einzigen Mannes. Da verfügt ein einziger Mensch über mehr Geld als der Bundeshaushalt der Bundesrepublik Deutschland in 15 Jahren. Ein Wirtschaftsprofessor hat vor einiger Zeit in einem Interview gesagt, nicht die Chefs der großen Konzerne, die wir im Fernsehen sehen, entscheiden in Wirklichkeit über die Strategie ihres Konzerns, sondern Leute wie Larry Fink. Denn die investieren ihr Geld da, wo die Konzernstrategie ihren Vorstellungen entspricht. Und wo dies nicht der Fall ist, dann ziehen sie ihr Geld wieder ab. Und die Kapitalanteile dieser Fonds, auch an deutschen Firmen, sollen längst erheblich sein. Das Vermögen der Rockefellers, ich weiß nicht, wie weit stimmt, man ist auch schwer nachzuhören, man kann es nur schätzen, wird von manchen auf 10 Billionen geschätzt, das Vermögen des Rothschild-Clans auf 100 Billionen. Das sind unvorstellbare Summen. Und diese unvorstellbaren Summen bieten auch unvorstellbare Macht und unvorstellbaren Einfluss auf die Politik. Wie gewaltig dieser Einfluss ist, haben wir jüngst in den letzten Jahren bei der sogenannten Euro- und Griechenland-Rettung gesehen. Denn da wurden weder der Euro und noch viel weniger Griechenland gerettet. Vielmehr wurden und werden unter fortlaufendem Bruch der Maastricht-Verträge Schulden einzelner Staaten auf die Bürger der ganzen EU übertragen. Es geht um einen gigantischen Transfer des Geldes aus den mageren, durch Steuern und andere Abgaben ohnehin schon mehr als reichlich geplünderten Taschen der Bürger Europas in die riesigen Tresore der ohnehin schon superreichen Finanzeliten. Um nichts anderes geht es dabei. Und so werden die Bürger Griechenlands und ganz Europas ebenso unter die Schuldenknechtschaft der Finanzelite verraten und verkauft, wie dies 1913 in den USA durch den Federal Reserve Act geschehen ist. Die Entscheidungen zur sogenannten Euro- und Griechenland-Rettung kamen nach meinen Informationen bezeichnenderweise wesentlich durch die Einflussnahme der genannten Finanzeliten zustande. Vertreter von Goldman Sachs und so weiter, die in wichtigen Schlüsselpositionen sitzen, sind da fleißig nach Europa und so weiter, IWF gechattet, und da hat man unterm Einfluss dieser Finanzeliten die Maastricht-Verträge eliminiert. Und liebe Geschwister, die meisten ahnen es noch gar nicht. Wir sind seither wie die Maus, die am Käse knabbert, arglos. Und keine Ahnung hat, dass die Falle jedenzeit zuschlagen kann. Denn durch diese ganze Geschichte werden die Schulden der ganzen europäischen Staaten kollektiviert auf uns privat. Und im Zweifel werden sie eines Tages privat an uns zwangsvollstreckt. Durch genau diese Banken. Jetzt fragen wir, was hat das alles mit diesem Thema zu tun? Ganz einfach, wie ich schon angedeutet habe, ein sehr hoher Prozentsatz. Nach meiner Information könnten das durchaus 70-90% sein, dieser Finanzeliten, Juden. Und Menschen nun, und deshalb erwähne ich das, die Frage war ja Antisemitismus, Judenfeindlichkeit, kommt ja einfach aus dem Nix oder gibt es da irgendwo Hintergründe? Menschen, die diese Verflechtungen und Einflussnahmen der jüdischen Hochfinanz wahrnehmen und die auch sehen, welches Chaos hier über die Welt gebracht wird, auch über Europa, die entwickeln dann antisemitische Tendenzen oder auch die Theorie von einer jüdischen Weltverschwörung, die in diesen aufmerksamen alternativen Kreisen weit verbreitet ist. So führt das gebannte Starren auf den Reichtum, die Macht und den Einfluss der jüdischen Hochfinanz leider bei etlichen dazu, dass sie alle Juden nun wesentlich durch diese Brille wahrnehmen und in einen allgemeinen Antijudaismus abdriften. Dazu kommt, dass durch zum Teil gefälschte Zitate aus dem Talmud das jüdische Volk zusätzlich und unwahrhaftig diffamiert wird. So wurden mir mehrfach Briefe zugeschickt mit Zitaten angeblich aus dem Talmud. Christen sind noch mehr zu verachten als kranke Schweine und so weiter. Richtig ist allerdings leider, dass der Talmud ein explizit antichristliches Buch ist, das auch Jesus in jeder erdenklichen Weise verächtlich macht als Götzendiener. So wird zum Beispiel an einer Stelle behauptet, Jesus habe einen Ziegelstein aufgestellt und ihn angebetet. Oder es heißt, nicht aber heißen die weltlichen Völker Menschen, sondern Vieh. Also deutlich menschenverachtende, man könnte heute sagen rassistisch volksverhetzende Aussagen gegenüber Nichtjuden enthält der Talmud durchaus. Und auch da bekommt natürlich ein gewisser Antijudaismus Nährboden. Und leider auch durch einen erschütterten deutschen Hass bei einigen Juden. Auch das müssen wir sehen, ganz realistisch. Ich habe das auch von manchen direkt so gesagt bekommen. Ja, zum Beispiel, mit dem ich im Gespräch war, gefragt, ja, warum ist das da, die Kritik an den Juden da? Da sagt er mir, ich habe es jetzt nicht im Internet recherchiert, die Frau Knobloch, Repräsentantin der Juden, die muss gesagt haben, als das ganze Migrationschaos losging und da ja auch viele Muslime dabei sind, die hat es befürwortet und gesagt, ja, und wenn es schief geht, dann können wir ja immer noch nach Israel. Ja, das manchmal. Wir machen uns dann vom Acker, wir haben ja unser Land. Und wenn ihr Deutschen dann hier verreckt und krepiert, Schulterzucken. Derartige Äußerungen rufen keine Freude und keine Sympathie hervor, müssen wir ehrlich sagen. Mit den Gipfel abgeschossen hat doch bei vielen Linken und auch sonst in Deutschland hochverehrte Theodor Adorno. Da wird geflissentlich geschwiegen. Er war Mitbegründer der Frankfurter Schule, aus der die sogenannte 68er-Bewegung hervorging. Und Adorno schrieb 1943 an seine Eltern, ich habe nichts gegen die Rache als solche. Also möchten die Horst-Güntherchen in ihrem Blut sich wälzen und die Inges den polnischen Bordellen überwiesen werden mit Vorzugsscheinen für Juden. Ist original, ich habe es nachgeprüft, wird sowas, kam auch vor einigen Jahren in Beitrag in der Frankfurter Allgemeinen. Es ist völlig unzweifelhaft, das sind echte Zitate von Adorno. Möchten die Horst-Güntherchen, also die deutschen Männer, sich in ihrem Blut wälzen und die deutschen Frauen, dafür stehen die Inges, den polnischen Bordellen überwiesen werden, mit Vorzugsscheinen für Juden. Geht's noch menschenverachtender? Geht's noch rassistischer? Geht's noch volksverhetzender? Stellen wir uns vor, ich oder irgendein anderer Deutsche würde so etwas über Juden oder andere Völker sagen. Wären sofort vor was weiß ich wie viele Jahre im Knast. 1945, nach Kriegsende, schrieb Adorno genüsslich, sich am Leid der Deutschen weidend, alles ist eingetreten, was man sich jahrelang gewünscht hat. Das Land vermüllt, Millionen Hans-Jürgens und Utes tot. Volksverhetzung und Rassismus in Reinkultur. Und man fragt sich, wie angesichts dieses aggressiven und zutiefst menschenverachtenden Rassismus immer noch einer nach diesem Menschen benannten Adorno-Platz zum Beispiel in Frankfurt oder Adorno-Straßen schon irgendwo geben kann. Dass solche Aussagen sowie der Einfluss der jüdischen Hochfinanz reichlich Nährstoff bieten für Antisemitismus und Theorien über eine jüdische Weltverschwörung, darf nicht wundern. Und wir tragen nicht zum Frieden bei, wenn wir diese unschönen Dinge beschönigen, vertuschen oder leugnen. Es ist mir auch mit dieser Predigt ganz wichtig, deutlich zu machen, diese Dinge sind leider real und sie müssen beim Namen genannt werden. Vertuschen, beschönigen, leugnen, das ist der Weg der Politik, der Medien und der Kirchen. Und damit spalten sie unser Volk aber nur noch mehr und erzeugen noch mehr Hass und Streit. Der Weg zum Frieden dagegen ist der Weg der Wahrhaftigkeit. Und deshalb müssen wir diese Dinge nennen, ohne sie zu beschönigen und ohne sie zu verharmlosen. Auch das gehört zur Wirklichkeit des Themas. Allerdings müssen wir darauf hinweisen, es liegt ein fataler Trugschluss vor, wenn von solchen Beobachtungen auf eine allgemeine jüdische Weltverschwörung geschlossen wird. Oder wenn nun das ganze Volk der Juden in Sippenhaft für derartige Entgleisungen genommen wird. Ich will den Trugschluss an unserer Gemeinde veranschaulichen. Soweit ich weiß, sind alle Mitglieder unserer Gemeinde Deutsche. Deshalb sind aber keineswegs umgekehrt alle deutschen Mitglieder unserer Gemeinde. Ja? Selbst wenn alle, die sich verschworen haben, Unheil und Böses über die Welt zu bringen und insbesondere über unser deutsches Volk und Vaterland, wenn alle ausnahmslos Juden wären, dann wäre doch der Rückschluss falsch, dass alle Juden sich an dieser Verschwörung zum Bösen beteiligen. Wer das tut, der macht denselben Fehler wie die, die meinen, sie könnten Deutschland auf 12 Jahre seiner Geschichte beschränken, die heute noch durch die Städte marschieren und brüllen, Deutschland, du mieses Stück Scheiße. Tut mir leid, aber ich zitiere schlicht und ergreifend. Und Claudia Roth oder nie wieder Deutschland hier. Und Claudia Roth an dieser Stelle, müsste sie sein, neben Jutta Dietfurt, kennt sie auf dem nächsten Bild noch genauer, da sieht man es, dürfte sie tatsächlich sein, seit 2013 Vizepräsidentin unseres Bundestages, nie wieder Deutschland. Oder Frau Merkel, die nach der letzten Bundestagswahl bei der Siegesfeier der CDU mit sichtlich verächtlichem Gesichtsausdruck Herrn Gröhe, die Deutschlandflagge, das kleine Fleckchen, nicht mal das darf dort sein, und er seht nach links von der Bühne entfernt. Dann geht sie noch zu Herrn Gröhe zurück und mit einer deutlich verächtlichen, verneinenden Kopfbewegung beendet sie diesen Vorgang. Ich frage mich, wie kann diese Frau, sieht man hier noch diesen verächtlichen Gesichtsausdruck, in der Filmsequenz kommt er noch dramatischer zum Ausdruck, wie kann diese Frau deutsche Kanzlerin sein, wenn sie das deutsche Volk und seine Flagge so unverhohlen, so sichtlich, so offenbar, so zur Schau getragen, verachtet. Wir müssen auch bei diesem Thema darauf hinweisen, dass die schlimmsten Israelfeinde gerade dort sitzen dürften, gehört auch zur Heuchelei, wo am meisten über Antisemitismus, Rassismus und Volksverhetzung gejammert und geheuchelt wird, nämlich bei den Linken, der EU und der UNO. Wir sehen das sehr deutlich am Nahostkonflikt. Es mag manches nicht richtig sein, was Israel in diesem Zusammenhang tut, aber zumeist wird doch von denen, die Israel anklagen, übersehen, von wem die Gewalt denn wirklich ausgeht. Es sind doch die Palästinenser, es sind doch die Araber drumherum, die das Existenzrecht Israels bis heute nicht anerkennen und Israel mit Gewalt und Terror überziehen. Und was bei uns seit einiger Zeit angefangen hat zu geschehen und nicht nur Frankreich in Atem hält, das erlebt Israel seit Jahrzehnten. Und manche sehen auch darin ein Gericht Gottes über Deutschland und Europa, über diese Heuchelei, dass hier von moralischen Besserwissern und Realitätsleugnern Israel kritisiert wird, dass sie vor allem selbst verteidigt. Und dass wir jetzt genau den Terror ins Land kriegen, den Israel seit Jahren und Jahrzehnten erlebt. Und ich habe gehört, in deutschen Großstädten fangen sie schon an, Bushaltestellen mit Betonblockern abzugrenzen, damit nicht wie in Israel seit Jahren üblich bis zum Mauerbau und danach zum Teil auch noch Passanten mit dem Auto in Bushaltestellen, Personenansammlungen hineinfahren können. Wir werden genau und haben ihn schon seit der Zuwanderungssituation, diesen islamischen Terror, unter dem Israel seit Jahrzehnten leidet. Und halten wir uns des Weiteren die Absurdität vor Augen, die die UNESCO im Herbst letzten Jahres zustande gebracht hat. Viele werden es vielleicht nicht mitgekriegt haben. Da hat die UNESCO eine Resolution zum Jerusalemer Tempelberg verabschiedet und den Tempelberg nicht ein einziges Mal als solchen benannt. Stattdessen wird der Tempelberg als muslimische Stätte mit dem Namen Al-Aqsa-Moschee und Umgebung bezeichnet. Das, liebe Geschwister, ist Antisemitismus. Das ist Judenhass in Vollendung. Es offenbart sich auch hier wie in den unzähligen UNO-Resolutionen gegen Israel die zutiefst antichristliche und damit letztlich auch echt antijüdische Fratze der UNO. Denn letztlich, das sehen wir sehr deutlich auch am Islam, sind Judenfeindlichkeit und Christenfeindlichkeit die zwei Seiten derselben Medaille. Denn in beiden Fällen geht es um den Hass gegen Gott und dann gegen sein Volk. Denn Gott kann man nicht greifen, aber sein Volk kann man greifen, das ist auf dieser Erde. In einem Fall geht es um den Hass gegen das Volk, das sich Gott in Abraham erwählt hat, und im anderen Fall geht es um den Hass gegen das Volk, das er sich in Jesus erwählt hat. Und gegen beide richtet sich der Hass Satans. Und so spricht die UNESCO getrieben vom Hass Satans gegen Gott und sein Volk den Tempelberg Gottes Volk und damit letztlich dem lebendigen Gott selber ab. Denn wir müssen es im biblischen Zusammenhang sehen. Da ist die Rede von dem Ort, von dem Gott gesagt hat, an diesem Ort habe ich meinen Namen niedergelegt. Erst wenn wir die UNESCO-Resolution mit diesem Bibelwort in Verbindung sehen, ist uns die Dramatik klar, was sich da ereignet. Diese Verbindung von Judenhass und Christenhass sehen wir auch in der Zuwanderung dokumentiert. Westliche Politiker, Medien und Kirchen hofieren, verharmlosen und verherrlichen den Islam. Sie blenden dabei, ich habe dieser Tage einen Brief gekriegt mit dem Link, das ist ganz wichtig auch zur Veranschaulichung, was in unserem Land vorgeht. Da schrieb eine Mutter empört, ihr 8-jähriger Sohn, 3. Klasse, kommt eines Tages nach Hause und sagt, Mama, ich will vom evangelischen Religionsunterricht abgemeldet werden. Kleines Dorf in Baden-Württemberg. Der evangelische Pfarrer nimmt seit 4 Monaten nur noch den Islam durch und nur in positiver, verharmlosender Art und Weise. Macht im Prinzip Werbung für den Islam. Und die islamischen Terroristen, die sind nur so böse, weil sie zu viel Ballerspiele am Computer machen. So ungefähr. Der Computer ist schuld, keinesfalls der Islam. So wird die geschichtliche Wirklichkeit des Islam ausgeblendet, genauso wie die Rückkehr des Judenhasses durch den Islam nach Deutschland und Europa. Das muss bei diesem Thema mit bedacht und betrachtet sein. Und darauf wies erst kürzlich der syrischstämmige Muslim Professor Bassam Tibi in der Basler Zeitung vom 13.03. dieses Jahres hin, erst vor ein paar Tagen. Interessant, Professor Bassam Tibi, wie gesagt, selber syrischer Muslim. Früher in Deutschland hochgeachtet, ständig gehört, jetzt ins Ausland verbannt mit seinen Veröffentlichungen. Soweit ich es wahrnehme, kommen seit einigen Monaten oder anderthalb Jahren, kommt er nur noch über die Basler Zeitung oder Ähnliches zu Wort. In Deutschland, erklärt er ausdrücklich, wird er nicht mehr gehört. Man will seine Stimme nicht mehr wahrnehmen. Auch nicht, wenn es ein syrischer Muslim ist. Und er schrieb, ich bin gewiss kein Anhänger von Donald Trump, möchte aber dennoch mit folgender Beobachtung abschließen. Deutsche Politiker, die Washington besuchen, verlieren alle Maßstäbe und belehren die Trump-Administration auf deutschmeisterliche Art über die Gefahren der Islamophobie, also der Islamfeindlichkeit. Sie übersehen hierbei jedoch geflissentlich, wie der islamische Antisemitismus in ihrem eigenen Land floriert, also ganz neu aufblüht. Diese Politiker geben an, Muslime als Minderheiten zu verteidigen. Und wer verteidigt die individuellen Juden vor dem Kollektiv der Islamisten? Und was haben die Deutschen aus ihrer Geschichte gelernt? Wie steht's um den Vorsatz nie wieder? Auch das ist deutsche Wirklichkeit heute, nicht wahr? Man kann zwar bei der Geschichtsbewältigung der deutschen Vergangenheit gar nicht oft genug sagen, nie wieder Auschwitz oder sonst irgendwas, aber wenn Muslime in deutschen Städten durch die Straßen laufen und rufen, tötet die Juden oder sonst irgendwelche judenfeindlichen Parolen, zuckt man mit der Schulter. Heuchelei. dass die Rückkehr des Judenhasses durch die eindringenden Muslime ausgeblendet wird, auch das ist eine Form von praktiziertem Antisemitismus und Judenfeindlichkeit. So öffnet man einer neuen Judenverfolgung durch den Islam alle Tore und Türen mitten in Deutschland. Aber schließen wir mit dem Positiven. Die unvorstellbare Liebe und Treue Gottes, die er an seinem Volk Israel zeigt, die gilt auch sonst jedem, der mit ihm lebt und ihm vertraut. Wenn wir irgendwann und irgendwo Zweifel haben an der unverbrüchlichen Liebe und Treue Gottes zu den Seinen, dann schauen wir auf Israel. Dazu ist es uns gegeben. In der Liebe und Treue, die Gott zu diesem Volk seit Jahrtausenden für jedermann sichtbar unter Beweis stellt, darf sich jeder bewahrt wissen, der zu Jesus Christus gehört. Das nehmen wir mit nach Hause. Amen.